Die revolutionäre Krise, die das römische Weltreich erschütterte, hat im Frühjahr 72 vor Christus seinen Höhepunkt erreicht. Die Boten der Zigeuner zogen nach Norden. Sie folgten den geheimen Hirtenpfaden auf dem Kamm des Apennin, vom weißen Felsen an der Straße von Numina bis zur Ebene des Rhodes am Fuß der Alpen. Alle Hirten Italiens verschworen sich, das Gesetz von Lucanien zu erfüllen. Während Spartacus in Turi die Frühjahrsoffensive plante, verwandelten hunderte Guerillagruppen das Hinterland des Feindes in einen einzigen Kriegsschauplatz. Die Massen erwarteten voll Hoffnung, dass das Heer der Befreier kam. Italien war reif zum Umsturz.
Die Spaltung. In der großen Masse der Sklaven gab es viele, deren Ziel nicht der Sieg über Rom war, sondern die Heimkehr wollten, eine bürgerliche Existenz aufbauen. Plündern wollten sie, denn sie brauchten ja eine Starthilfe. Die Schule funktionierte nicht mehr gut. Es kamen zu viele. Es war zu unkontrollierbar. Die Gallier und Germanen, verschmolzen unter Führung von Krixus, sahen dies mit Ekel. Sie waren es leid, für die feige, disziplinlose Masse den Kopf hinzuhalten. Sie forderten keine Neuaufnahmen mehr. Eine schlagkräftige Elite aus den härtesten Gruppen des Heeres und dann die Entscheidungsschlacht, der Marsch auf Rom.
Spartacus sah all das auch, was Krixus kritisierte. Auch er war für die Bildung von Eliteverbänden. Er hatte ja gerade erst die thrakische Reitergarde gegründet. Er kämpfte aber für alle Unterdrückten und er glaubte daran, dass die Massen fähig waren, im Kampf zu lernen und ihre Fehler zu überwinden. Er war sehr zornig, weil sein Freund ihn nicht verstand. Krixus war zu stolz, er verachtete die Menge. So wurde er auch Spartacus fremd. Spartacus hatte einen großen Plan. Er wollte alle Sklaven Italiens befreien und aus dem Römischen Reich herausführen, in das Land jenseits der Grenzen. Und er wollte die freien Völker der ganzen Welt vereinigen zu einem großen Bund gegen Rom. Das wandernde Volk der befreiten Sklaven sollte die einigende Kraft sein, die die auseinanderstrebenden Nationen verschmelzen würden. Dann sollten Gallier, Germanen und Thraker gemeinsam dem Römischen Reich den Todesstoß versetzen. Europa sollte wieder Bastion der Freiheit werden. Ein großer Bund freier, kommunistischer Nomadenvölker sollte an die Stelle der Sklavenhalterordnung treten. Spartacus kannte die Tradition der Zigeuner. Auch sie waren als Bündnis freier Stämme verschiedener Rassen und verschiedener Sprachen entstanden. Das Experiment der Chabiru war gelungen. Es war auch diesmal möglich.
Thank you.
Krixus lachte über solche Träume. Er glaubte nicht daran. Er sah die Massen dieser Sklaven, ihre sesshaften Gewohnheiten, ihren Individualismus, ihren erbärmlichen Mangel an Kampfmoral. Das war das auserwählte Volk. So sahen sie aus. Er hat Spartacus geliebt. Er verstand die Größe seines Planes. Aber er glaubte nicht daran. Die freien Völker. Krixus dachte an seine Heimat. Der Marsch auf Rom, den Krixus forderte, hielt Spartacus für undurchführbar. Die Stadt war viel zu stark befestigt. Mit aller Härte und Konsequenz verwarf er diesen Antrag.
Als Krixus in der Heeresversammlung sprach, lachte ihn die Masse aus. Sie verstanden ihn nicht. Sie wollten nach Hause, was kümmerte sie Rom? Sollte Krixus doch gehen, mit seinen gallischen Narren und versuchen, die stärkste Festung der Welt zu erobern, aber ohne sie. Krixus stand abseits der Menge. Er hatte nichts mehr zu sagen. Um ihn die Gallier und Germanen, schweigend, mit kalter Wut. Es war vorbei. Der Haufen Pazifisten, die sie aus dem Arbeitshaus gerettet hatten, verweigerte ihnen die Solidarität. Die waren zu feige zum Kampf. Zum Plündern und Morden waren sie mutig genug. Krixus hatte seit langem die Trennung von ihnen gefordert. Jetzt war sie da. Ohne sie würde es besser gehen. Nicht die Menge, die Qualität der Kämpfe entscheidet. Sie redeten mit Spartacus. Er war tief getroffen. Er hatte gegen Krixus gesprochen. Er bat ihn, da zu bleiben. Allein war jeder machtlos. Die Zigeuner versuchten zu vermitteln. Beide Strategien waren gut. Und Alcindio wollte beide vereinigen.
Krixus hatte in vielen Punkten recht. Ausschluss der Plünderer, derer, die nur heim ins Dorf wollten, seine Analyse von den patriarchalischen Galliern und dass man rasche Schläge führen musste. Aber Spartacus hatte den größeren politischen Plan. Die Einigung der freien Völker war das wichtigste Ziel der Bewegung. Rom zu erobern war vielleicht möglich, aber viel zu wenig. Sie hätten sich einigen können. Ihre Pläne waren nicht unvereinbar. Sie ergänzten sich. Manche Zigeuner sagen, dass Krixus der größere Feldherr war. Aber das ist nicht wichtig. Sie hatten beide Unrecht, weil sie nicht einig waren. Das ist die größte Lehre aus ihrem Kampf und aus ihrem Untergang.
Krixus stirbt. Krixus ist fortgegangen. 10.000 mit ihm. Das Heer der Gallier und Germanen. Ein Viertel vom ganzen Volk. Sie wanderten Richtung Norden. Die anderen, die große Masse, ist geblieben. Ein lockeres Bündnis von vielen verschiedenen Volksgruppen. Der Kern, die thrakische Garde mit Spartacus und Weiner, die fassungslos zusehen, wie das Kollektiv zerbricht. Die Zigeuner hatten bis zuletzt versucht, den Bruch zu verhindern. Jetzt, in der Feindschaft, auseinanderzugehen war Wahnsinn und Verbrechen. Es war alte Zigeunersitte, das Volk zu trennen, wenn es zu groß geworden war. Warum nicht auch diesmal? Die beiden Heere konnten in Verbindung bleiben und ihren Kampf koordinieren. Spartacus und Krixus haben versucht, wenigstens diesen letzten Rat zu befolgen. Es war schon zu spät. Nicht lange nach Krixus brachen auch die anderen von Turi auf. Heliopolis wurde ganz geräumt. Spartacus folgte Krixus. Er war entschlossen, das Volk in die Freiheit zu bringen. Aber so lange als möglich wollte er in der Nähe von Krixus bleiben. Vielleicht konnte er ihm noch helfen. Krixus suchte den Tod. Er wusste, allein hatte er keine Chance. Krixus beschloss, die Römer von Spartacus abzulenken. Er wollte den Legionen harte Arbeit geben, bis Spartacus mit seinem Volk entkommen war. Er hat Apulien durchzogen von einem Ende zum anderen und alle Sklaven im Land, alle Bauern und Proletarier zum Freiheitskampf aufgerufen. Inkonsequent. Nach allem, was er in Heliopolis vertrat. Er hat dort gegen den unkontrollierten Zustrom der Neuen gekämpft. Aber jetzt, ohne Spartacus, ist seine Macht zu gering. Er muss Neue nehmen. Auf dem Gipfel des Garganusmons schlägt Krixus sein Lager auf, eine starke, natürliche Festung. Hierher will er die Römer locken. In Rom hat sein Vormarsch großen Schrecken ausgelöst. Man weiß dort noch nichts von der Spaltung. Man weiß nur, dass zwei getrennte Heere nach Norden marschieren. Die Front kam immer näher. Der Garganusmons liegt auf halbem Weg von Turi nach Rom.
Der Senat gab den Konsuln des Jahres 72 Lucius Gellius Publicola und Cornelius Lentulus den Oberbefehl im Sklavenkrieg. Es waren zwei unfähige Bürokraten, die aber das Glück hatten, ein paar tüchtige Gehilfen zu haben. Der eigentliche Feldherr war der Praetor Quintus Arrius. Sie teilten das Heer in drei Korps, zu je zwei Legionen, wie es scheint, im Ganzen 36.000 Mann. Das erste Korps, das Lentulus führte, stand in den Bergen von Samnium. Es sollte den Hirtenweg blockieren, um Spartacus festzuhalten, bis Krixus in Apulien besiegt war. Die beiden anderen, unter Gellius und Arrius, rückten durch die Ebene gegen den Garganus vor.
Krixus ist gleichgültig geworden. Er hat Neue in Massen genommen. Viel zu viele. Schlimmer noch als in Heliopolis vor der Spaltung. Er hat sie alle genommen. In stolzer, selbstverachtender Gleichgültigkeit. Er sieht die Römer durch die Ebene kommen. Er hat's geschafft. Die Überläufer melden, dass die feindliche Hauptmacht zwei Drittel der römischen Armee in Apulien eingedrungen ist. Das heißt, dass Spartacus, der auf dem Höhenweg durch Samnium zieht, gerettet ist. Spartacus, gerettet! Alles andere zählt nicht mehr. Das sind sie, die Römer, in der Ebene von Arpi. Jetzt kommt es darauf an, dass sie auch bleiben. Man muss Zeit gewinnen für Spartacus. Krixus hat mit seinem Leben abgeschlossen. An den Sieg glaubt er nicht mehr.
Die Schlacht am Garganusmons ist aus den Quellen fast nicht mehr zu rekonstruieren. Es scheint aber, dass sie aus mehreren Phasen bestand. In der ersten versuchten die Römer, die Bastionen der Flüchtlinge frontal zu stürmen. Sie wurden völlig geschlagen. In der zweiten Phase stieß Krixus mit der gallisch-germanischen Gefolgschaft in die Ebene vor. Hinter ihm die Massen der Flüchtlinge. Ihr Kampfwert war gleich null. Im römischen Heer war alle Ordnung aufgelöst. Krixus stürmte das Lager. Es war ein glänzender Sieg. Aber jetzt war das Heer der Sklaven nicht mehr in seiner sicheren Bergfestung. Zuerst verfolgten sie den fliehenden Feind und führten den Römern schwere Verluste zu.
aber sie waren nicht schnell genug, sie ganz zu vernichten. Nur die Gallier und Germanen kämpften konsequent. Die anderen verstreuten sich über das Land, um auf eigene Faust zu plündern. Die Mehrheit der Römer entkam. Sie jagten in wilder Panik davon und retteten sich hinter die Mauern der naheliegenden Städte.
Krixus befahl die Umkehr. Er wollte das Heer auf den Berg zurückführen. Die Römer waren eingeschüchtert. Vielleicht blieb jetzt ein bisschen Zeit, die Massen zu schulen. Sie hatten bei aller Disziplinlosigkeit ihre Feuerprobe bestanden. Vielleicht konnte der Garganus ein neues Heliopolis werden. Als Krixus zum Sammeln rief, war außer der Gefolgschaft fast niemand da. Er wartete lange im eroberten Römerlager. Es wurde Nacht. Oben auf dem Berg warteten die Frauen und Kinder. Man musste sie schützen. Es wäre schrecklich, wenn der Feind im Schutze der Dunkelheit die Stellung der Sieger umging und von der Seeseite her den Gipfel stürmte. Krixus schickte einen Teil der Garde auf den Berg zurück. Jetzt kamen die ersten vom Plündern. Sie kamen in kleinen Gruppen von überall her und verstanden gar nicht, was daran falsch war. Noch lange nicht alle. Das ging so bis zum Morgen. Die Gallier und Germanen hielten Wache. Sie waren wütend, denn sie wussten genau, dass die Römer wiederkamen.
War es nicht besser, sie gingen allein auf den Garganus zurück? Krixus lehnte das ab. Er hatte sie zum Freiheitskampf aufgerufen. Jetzt konnte er sie nicht allein im Tal lassen. Alles, wovor Krixus seit Monaten gewarnt hatte, war eingetreten. Die Zurückgekommenen begannen das Römerlager zu plündern und sich zu betrinken. Er beobachtete sie kalt und voll Hohn. Wenn der Feind nicht ganz dumm ist, wird er die Gelegenheit nützen. Krixus hat beschlossen, seine Gefolgschaft früh genug auf den Berg zurückzuschicken. Sie sollen sich, Frauen und Kinder retten. Er will bleiben. Er nennt zwei neue Führer, Castus und Canicus. Die beiden, die ihm unter den Galliern am nächsten waren, seit Eunomaus tot war. Sie sollen sein Werk zu Ende führen, wenn er tot ist. Sie nehmen Abschied voneinander. Dann reden sie nicht mehr.
Am Morgen greifen die Römer ihr ehemaliges Lager an. Die dritte Phase. Alles geschieht, wie Krixus es voraussagt. Nur wenige hören den Alarm. Manche feiern noch. Sie gröhlen zu laut. Die meisten schlafen fest. Die Gefolgschaft, todmüde, wirft sich den Römern entgegen. Es hat fast keinen Sinn. Das Lager brennt. Jetzt sind alle wach. Betrunkene torkeln hin und her. Viele kämpfen trotzdem, mehr als man geglaubt hat. Aber planlos, wild drauf los. Nur die Gefährten kennen den Plan. Castus und Canicus brechen durch ein Lagertor. Wer jetzt mit ihnen geht, hat noch eine Chance. Der Rest ist im Lager eingeschlossen. Die Römer metzeln sie nieder. Die Gefolgschaft zieht sich langsam auf den Hang zurück. Krixus bleibt. Er wirft sich mitten unter die Römer. Er kämpft mit grässlicher Wildheit. 20.000 sind gefallen, 2/3 des Heeres. Castus und Canicus gelang es, mit dem Kern der Gefolgschaft und einem Teil der Neuen, der römischen Umklammerung zu entgehen. Sie retteten sich auf den Berg, wie Krixus befohlen hatte. 10.000 Mann überlebten die Schlacht. Sie verschanzten sich auf dem Gipfel. Die Belagerung ging weiter. Immer wieder schlugen sich kleine, versprengte Gruppen von Überlebenden zum Gipfel vor. Zuerst hofften die Gefährten, dass Krixus dabei war. Aber je mehr Zeit verging, desto kleiner wurde die Hoffnung. Die Situation war hart. Es gab kaum Proviant. Plötzlich gaben Gellius und Arius die Belagerung auf. Sie hatten von Lentulus, ihrem Kollegen, einen dringenden Hilferuf erhalten. In ihrem Rücken war ein neuer, furchtbarer Gegner aufgetaucht. Die gallisch-germanische Gefolgschaft hat ihren Gründer um ein Jahr überlebt. Castus und Canicus gehörten bis zum April 71 zu den wichtigsten Führern des Aufstandes.
die Totenfeier. Die Hauptmacht der Sklaven zog auf dem Höhenweg nach Norden, auf den Kamm des Apennin. Sie kamen langsamer voran als Krixus in der Ebene. Das Gelände war schwierig. Sie waren dreimal so viele mit großem Gepäck, ein wandelndes Volk mit Tragtieren und Wohnwagen. Irgendwo in Samnium hörten sie von Hirten, dass am Garganus Mons jenseits der Apulischen Ebene eine große Schlacht geschlagen wurde. Sie rückten schneller vor. Vielleicht konnten sie den Freunden helfen. Dann hörten sie das Gerücht, dass der Kampf zu Ende war. Die Römer im Flachland feierten in lärmender Freude. Krixus, der größte Feldherr der Gallier, war tot. Sie wollten es nicht glauben, aber je näher sie dem Schlachtfeld kamen, desto klarer wurden die Berichte. Es gab keine Zweifel mehr. Viele von ihnen hatten Krixus verhöhnt und gedemütigt. Die meisten hatten erleichtert aufgeatmet, als er gegangen war. Jetzt bereuten sie.
Und dann bemächtigte sich ihrer eine ungeheure Wut. Alle Gegensätze waren mit einem Schlag ausgelöscht. Sie waren einig. Bis zum letzten, erst eben entkommenen Sklaven. Es gab nur ein Ziel, einen Willen, Vergeltung. Lentulus hatte quer durch Samnium eine befestigte Verteidigungslinie errichtet. Aber Spartacus wusste, wo die Römer standen. Er ließ alles hindernde Gepäck an einem sicheren Ort zurück, auch die Frauen und Kinder mit einer Wachmannschaft. Dann warf er sich mit der Hauptmacht auf den schwächsten Punkt der feindlichen Front. Als Spartacus kam, erhoben sich die Hirten und Räuber hinter der römischen Linie. Sie zerschnitten die Verbindungslinien zwischen den Lagern, die Lentulus auf den Anhöhen hatte bauen lassen. Jede einzelne Abteilung war jetzt plötzlich auf sich allein gestellt. Der Konsul erschrak sehr. Er schickte Boten, um Gellius zu Hilfe zu rufen. Weiter weiß man nur, dass Lentulus mit furchtbaren Verlusten aus dem Hexenkessel entronnen ist. Wir wissen nicht, warum er entkommen ist, das Naheliegendste, man hatte zum Verfolgen keine Zeit. Im selben Augenblick, da Spartacus den Feldherrnhügel stürmte, erschien in seinem Rücken die zweite römische Armee, von Gellius und Arius herangeführt. Sie lockten die Römer hoch ins Gebirge und schlugen sie dort. Die Reste ließen sie in Ruhe. Man musste weiter. Zum Garganus.
Die Doppelschlacht von Samnium war der größte Vernichtungsschlag, den Spartacus in all seinen Kriegen erlang. Mit einem Schlag hatte er zwei große römische Armeen vernichtet. Die Konsuln waren geflohen, ihr Lager zerstört, 6 Legionen aufgerieben. Gellius, Arius und Lentulus, die eben noch triumphierend den Tod von Krixus gemeldet hatten, kamen als Flüchtlinge mit Schimpf und Schande in die Hauptstadt zurück.
Die Flüchtlinge auf dem Garganus wussten, dass Spartacus in der Nähe war. Das lehrte sie der plötzliche Aufbruch der Belagerer. Dennoch zögerten sie, den Berg zu verlassen. Der Abzug konnte eine Falle sein. Aber dann sahen sie die Freunde durch die Ebene kommen. Im zerstörten Lager des Gelius vereinigten sich beide Heere. Auf dem Schlachtfeld die Toten. Sie finden Krixus. Kein Zweifel mehr. Sie sind zu spät gekommen. Sie bauen einen riesigen Scheiterhaufen, auf den sie die Toten legen. Das ganze Volk ist versammelt, um den Gefallenen die letzte Ehre zu erweisen. Da sind 300 kriegsgefangene Römer. Die führen sie in der Mitte. Sie teilen sie in Paare. Die Scheiterhaufen brennen. Sie mussten vor den Scheiterhaufen um ihr Leben kämpfen. Wenn ich ihn erschlag, vielleicht lassen sie mich dann leben. Keiner hat sich geweigert. Sie sterben im Andenken und zur Ehre von Männern, die lieber für die Freiheit fallen wollten, als zum Gaudium des Pöbels. Keiner hat Nein gesagt fürs eigene kleine Überleben. Und selbst das ist Illusion. Sine missione. In diesem Zirkusspiel gibt es keine Sieger. Den letzten erwürgen sie vor dem Feuer. Der Leichnam des Krixus zerfällt zu Asche. Die Scheiterhaufen erlöschen. Das Totenopfer ist vollbracht. Krixus ist gerecht. Morgen brechen wir auf, nach Norden, in die Freiheit.
Das war der dritte Teil der Sendung Spartacus, eine Gegengeschichte des Altertums nach den Legenden der Zigeuner. Nach dem gleichnamigen Buch von Michael Genner, erschienen im Trikont-Verlag.